Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin.
So sieht's aus, wenn internationale Spitzenpolitiker lästern. Kanadas Präsident Trudeau amüsiert sich da gestern Abend mit den Regierungschefs von Frankreich und Großbritannien, und zwar über Donald Trump, weil der beim NATO-Gipfel schier endlose Pressekonferenzen abgehalten hatte. Das sei selbst bei Trumps eigenem Team vor Überraschung so angekommen, dass denen die Kinnlade runterfiel, so Trudeau. Ja, damit willkommen zum Nachtmagazin. Dem Lästerobjekt, dem gefiel das Gerede naturgemäß gar nicht. Trump schlug heute direkt verbal zurück. Kanadas Premier, der habe zwei Gesichter. Allerdings kündigte er dann an, die Abschlusspressekonferenz des NATO-Gipfels ausfallen zu lassen und stattdessen direkt nach Washington zu fliegen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, denn die PK wäre zeitlich wohl genau zusammengefallen mit der ersten Anhörung im Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses zum möglichen Impeachment. Mit diesem Verfahren würden die Demokraten Trump ja sehr gerne aus dem Amt befördern. Es geht nach wie vor um die Frage, ob Trump in der Ukraine-Affäre seine Macht als Präsident missbraucht hat. Stefan Niemann berichtet.
Dieser Bericht hat es in sich. Auf rund 300 Seiten beschreiben die US-Demokraten, warum Präsident Trump seines Amtes enthoben werden sollte. Nach den Anhörungen im Geheimdienstausschuss sieht die Opposition überwältigende Beweise für Amtsmissbrauch. Dies ist die Chronik eines Komplotts des Präsidenten der Vereinigten Staaten, die Ukraine, einen Verbündeten, der sich im Krieg mit einem Gegner, Russland, befindet, zu nötigen, die politische Schmutzarbeit des Präsidenten zu erledigen. Im Justizausschuss des Repräsentantenhauses geht es heute um den juristischen Rahmen eines möglichen Amtsenthebungsverfahrens. Drei von vier Verfassungsrechtlern stützen die Sicht der Opposition. Auf Grundlage der vorliegenden Aussagen und Beweise hat Präsident Trump anklagbare hohe Verbrechen begangen, indem er das Präsidentenamt in korrupter Weise missbrauchte. Die Republikaner zeigen sich unbeeindruckt. Sie nutzen die Anhörungen zur Verteidigung ihres Präsidenten. Wir erleben tiefsitzenden Hass gegen den Mann, der im Weißen Haus liefert, was er versprochen hat. Hier geht es nicht um Impeachment, hier geht es um eine ungerechte Vorverurteilung. Dies ist Zeitverschwendung.
Und damit zu Claudia Buckenmeier in Washington. Die Sitzung läuft ja momentan noch und beide Seiten haben Experten geladen. Wer hat denn aus Ihrer Sicht Stand jetzt die stärkeren Argumente?
Ja, also die Demokraten haben drei Verfassungsexperten eingeladen, die Republikaner einen. Und vielleicht ist es dann ja nicht so überraschend, dass eben die drei von den Demokraten eingeladenen Wissenschaftler einen klaren Verstoß von US-Präsident Trump sehen. Sie sagen, es habe so etwas noch nie gegeben, dass ein US-Präsident so offen eine fremde Macht, eine fremde Regierung um Hilfe bitte gegen einen politischen Rivalen. Und das allein, diese Frage schon reiche aus für ein Amtsenthebungsverfahren. Der von den Republikanern eingeladene Wissenschaftler dagegen verteidigt Donald Trump, sagt aber auch, räumt ein, dass er schon auch Fehler sehe, die Donald Trump vor allem in dem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten begangen habe. Diese Fehler würden aber nicht für ein solches Verfahren ausreichen. Was man aber sagen muss, diese ganzen wissenschaftlichen Erörterungen standen gar nicht unbedingt im Vordergrund, weil diejenigen, die gefragt haben, eigentlich vor allem ihre politische Botschaft für ihre Anhänger loswerden wollten und so gesehen der Erkenntnisgewinn dann doch auch immer wieder gering war und sich da eigentlich nichts bewegt hat. Die Fronten sind sehr verhärtet geblieben.
Vielen Dank, Claudia Buckenmeier. Danke nach Washington. Ja, und von Washington nochmal zurück nach London, wo der NATO-Gipfel heute seinen Abschluss fand, und zwar einen versöhnlichen. Nach dem Streit über Geld oder auch die scharfe Kritik von Frankreichs Präsident Macron gestern haben sich die Staats- und Regierungschefs heute auf eine Abschlusserklärung geeinigt. In der wird China erstmals als neue mögliche Bedrohung für das Militärbündnis erwähnt. Unterschrieben haben am Ende alle 29 NATO-Vertreter. Markus Preis.
Zuletzt war es eigentlich immer er, vor dem sich alle fürchteten. Anflug von Donald Trump heute beim NATO-Gipfel vor den Toren Londons. Doch der Mann, der beim letzten Treffen noch das Bündnis in Frage gestellt hat, schlug jetzt andere Töne an. Das war heute ein sehr erfolgreiches NATO-Treffen. Eins der erfolgreichsten überhaupt, denke ich. Ich war bislang bei dreien. Das hier war wirklich was ganz Spezielles mit großartigem Spirit. Die USA an Bord? Früher hätte man gesagt, alles gut also. Doch heute wurden auf der europäischen Seite der NATO die Risse noch mal deutlich. Frankreichs Präsident Macron ist das Bündnis nicht ehrgeizig genug im Kampf gegen Terroristen. Der türkische Präsident forderte sogar mit Vetodrohung Unterstützung bei seiner Syrien-Politik. Und die Osteuropäer mahnen, Russland sei die größte Gefahr und nichts anderes. Und dennoch, alle Regierungschefs waren hier ganz klar. Wir stehen zusammen, einer für alle, alle für einen. Unser Bekenntnis zu Artikel 5 der gegenseitigen Verteidigung ist hart wie Stahl. Zudem aber will die NATO sich auch politisch stärker abstimmen. Genau das, was Frankreichs Präsident Macron gefordert hatte.
Wir haben heute, wie ich fand, eine sehr konstruktive Diskussion gehabt, die darin mündet, dass es ein Mandat gibt für den Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, eine Reflexionsgruppe einzurichten, die sich mit den Zukunftsfragen der NATO beschäftigt.
Dazu zählt jetzt auch China. Erstmals beschloss die NATO, das Land und seine militärischen Aktivitäten künftig genau zu beobachten.
Ja, sie ist gerade mal 16 Jahre alt und beschäftigt sich auch mit Zukunftsfragen. Greta Thunberg und ihre Fridays for Future-Bewegung sind ja inzwischen so oft Thema, dass es manch einem schon zu viel des Guten wird. Die junge Frau mit dem entschlossenen Blick, die spaltet. Wenigstens bekommt sie nicht auch noch den Friedensnobelpreis, sagten da die einen. Die anderen, die können sich heute mit ihr freuen, denn immerhin ist es jetzt der alternative Nobelpreis geworden. Am Abend wurde Greta Thunberg in Stockholm von der Right Livelihood Stiftung ausgezeichnet, allerdings in Abwesenheit. Aus Stockholm, Christian Stichler.
40 Jahre Right Livelihood Award und passend zum Jubiläum eine besonders prominente Preisträgerin, Greta Thunberg. Mit Fridays for Future habe die 16-Jährige die vielleicht größte Bewegung unserer Zeit initiiert, sagte der Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung Johann Rockström in seiner Laudatio. Greta, die auf dem Weg zum Klimagipfel in Madrid ist, schickte eine Videobotschaft nach Stockholm. Ich bin unglaublich dankbar und fühle mich geehrt, eine der Preisträgerinnen des Right Livelihood Award zu sein. Das bedeutet mir sehr viel. Ebenfalls mit einem Right Livelihood Award ausgezeichnet, die Menschenrechtsaktivistin Aminatou Haidar aus der Westsahara. Die chinesische Frauenrechtlerin und Anwältin Gua Jianmei, die heute nicht in Stockholm sein konnte, sowie Davi Kopenawa, der sich im Amazonasgebiet für die Rechte seines indigenen Yanomami-Volkes einsetzt. Alle Preisträger zeigen Wege zu ganz praktischen Veränderungen in der Welt auf. Sie machen uns Hoffnung. Das brauchen wir heute mehr denn je. Wir haben in den 40 Jahren eine ganze Weltkarte der Hoffnung und der praktischen Lösungen zusammengestellt. Als der Right Livelihood Award zum ersten Mal vergeben wurde, war Ole von Uxküll gerade mal 2 Jahre alt. Sein Onkel hatte mit dem Erlös aus dem Verkauf einer Briefmarkensammlung den Grundstein für den alternativen Nobelpreis gelegt. Der Jubiläumsabend endete mit einem Appell, ganz im Sinne von Greta Thunberg. Lasst uns die Veränderung sein, die wir von der Welt erwarten. Lasst uns am Freitag möglichst viele sein. Denn hier in Stockholm, wo Fridays for Future seinen Anfang nahm, wird übermorgen, wie an jedem Freitag, erneut für mehr Klimaschutz gestreikt.
Ein ganz normaler Mordfall war das von Anfang an nicht, als im April in einem Park in Berlin ein Mann aus Georgien erschossen wurde. Da passierte das nämlich aus nächster Nähe und niemand konnte sich auf Anhieb erklären, warum. Doch dass sich dieser Fall dann zu einer internationalen politischen Krise auswachsen könnte, das war damals noch nicht abzusehen. Genau das passiert jetzt aber, denn die Ermittler vermuten mittlerweile, dass Russland hinter dem Mord stecken könnte. Heute hat deshalb nun die Bundesanwaltschaft den Fall übernommen und die Bundesregierung hat 2 russische Diplomaten aus Deutschland ausgewiesen. Moskau reagiert maximal empört.
In einem Berliner Park ist im August der russisch-georgische Staatsangehörige Tornike K. ermordet worden. Er soll im Tschetschenienkrieg gegen Russland gekämpft haben und lebte seit 3 Jahren in Deutschland. Als mutmaßlicher Täter wurde direkt nach der Tat ein 49-jähriger Mann mit russischem Pass festgenommen. Vadim K. alias Vadim S. Seit seiner Festnahme schweigt er. Heute hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Es bestünden Anhaltspunkte dafür, dass die Tötung entweder im Auftrag von staatlichen Stellen der Russischen Föderation oder solchen der autonomen Tschetschenischen Republik als Teil der Russischen Föderation erfolgt ist.
Für einen möglichen politischen Hintergrund bejaht die Bundesanwaltschaft einen Anfangsverdacht. Das ist noch eine niedrige Schwelle, also kein fester Beweis. Und trotzdem prüfen Ermittler nach meiner Erfahrung gerade in so einem sensiblen Fall besonders genau, ob sie genug Indizien haben, um so einen Fall an sich zu ziehen.
Die Bundesregierung wies heute zwei Mitarbeiter aus der russischen Botschaft in Berlin aus. Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung handelt es sich dabei um Mitarbeiter des Militärgeheimdienstes GRU. Es hieß, die Ausweisung sei ein Warnschuss. Kanzlerin Merkel äußerte sich zu diesem Schritt beim NATO-Gipfel in London.
Erstmal haben wir diese Maßnahme ergriffen, das wissen Sie ja auch durch unsere Verlautbarung, weil wir nicht gesehen haben, dass Russland uns bei der Aufklärung dieses Mordes unterstützt.
Russland sprach von einem unfreundlichen und grundlosen Schritt. Eine Antwort werde nicht lange auf sich warten lassen, sagte Außenminister Lavrov. Was und wann das sein wird, ließ er aber offen.
Er ist gerade ein wirklich gefragter Mann, Kevin Kühnert, der Juso-Vorsitzende. Im Rennen um den Parteivorsitz der SPD haben ja gewissermaßen seine Pferdchen gewonnen mit dem Duo Esken und Walter Borjans. Und jetzt ist die große Frage, raus aus der GroKo oder nicht? Kühnert selbst galt ja lange als Verfechter eines schnellen Endes. Aber so sieht er sich selbst jetzt nicht mehr. Zumindest ein GroKo aus zum Nikolaus, das habe er nicht im Sinn. Er will aber Gespräche über das Ob und Wie weiter, wie er heute Abend bei Sandra Maischberger sagte.
Eines war immer klar, wir führen keine taktischen Gespräche. Man sollte weder ein Gespräch führen mit dem Ziel, auf jeden Fall rauszugehen und den Gegenüber nur zu triezen. Das finde ich undemokratisch, dann sollte man es sein lassen und gleich rausgehen. Aber man sollte auch nicht mit der Ambition in ein Gespräch gehen, komme was wolle. Das ist nämlich die Wahrnehmung von großer Koalition bisher. Wir machen auf jeden Fall weiter. Jeder noch so kleine Kompromiss ist es wert, am Ende uns weiterhin durch diese 4 Jahre durchzutragen. Beides sind keine vernünftigen Positionen und deshalb wird jetzt gerungen, bis Freitag noch intern und dann ab nächster Woche aller Voraussicht nach mit dem Koalitionspartner. Es ist ein normaler demokratischer Prozess.
Am Wochenende will die SPD dann beim Parteitag in Berlin neben der Vorstandswahl vor allem eine Bilanz der Großen Koalition bis hierher ziehen. Spannend wird dann sein, wie GroKo-kritisch Kühnert dann auftreten wird. Martin Schmidt.
Der Kampf gegen die GroKo. Es ist Kevin Kühnerts erstes großes Thema. Mit seiner No-GroKo-Tour versucht der Juso-Chef vor 2 Jahren die Genossen zu überzeugen, vor der Abstimmung über den Koalitionsvertrag.
Ich glaube, es gibt in einer Demokratie Situationen, in denen ist es notwendig, den Gang kurzfristig in die Opposition zu wählen.
Inhaltlich scheitert Kühnert zwar, doch er selbst kommt an, wird zum Politstar in der SPD und klingt heute moderater als damals. Wer eine Koalition verlasse, gebe einen Teil der Kontrolle aus der Hand, sagt er jetzt im Interview. Das sollten die Genossen berücksichtigen. Schwenkt er etwa um, jetzt wo es ernst wird? Andere Parteilinke bleiben deutlich.
Jetzt geht es tatsächlich darum, diesen Neukurs hinzukriegen, um wieder mehr Glaubwürdigkeit zu bekommen. Das kriegt man nicht, indem man jetzt schon wieder einen Haken schlägt und sagt, ach Entschuldigung, war alles nicht so gemeint. Ich werde mit meiner Stimme auf jeden Fall dafür eintreten, aus der Großen Koalition auszutreten.
Im Willy-Brandt-Haus sitzen Sie den ganzen Tag über dem entscheidenden Parteitagsantrag. In einer vorläufigen Version ist vom schnellen GroKo aus keine Rede. Koalition weiterführen oder beenden. Der Text bisher eher schwammig. Die SPD auf Kurssuche.
Gestern gab es das erweiterte Präsidium, was sich damit befasst hat. Und natürlich wird heute auch noch daran gearbeitet. Aber es ist ja ganz klar, dass das neue Führungsduo da eine maßgebliche Rolle spielt.
Doch was will das neue Duo Esken-Walter Borjans einmal im Amt? Gerade ihre GroKo-Kritik hat sie an die Spitze gebracht. Von Anfang an unterstützt von Juso-Chef Kühnert. Der erklärt sich am Mittag via Social Media erneut, sieht sein Zeitungsinterview missverstanden.
Der Parteitag hat wie jeder Parteitag das Recht, das Ding zu beenden oder einen Weg zum Ende einzuleiten, wenn er das für richtig hält. Und ich maße mir überhaupt nicht an, den Delegierten dazu irgendwelche Empfehlungen zu geben oder gar sie zu warnen.
So will der einst leidenschaftliche Kämpfer gegen die GroKo keine Empfehlung mehr abgeben. Wohl auch, weil bei der Aufgabe, die er jetzt anstrebt, mehr Parteilinie gefragt ist. Am Freitag soll der gerade erst wiedergewählte Juso-Vorsitzende aufsteigen zum SPD-Vizechef.
Wer in so eine schöne Wohnung in der Hauptstadt ziehen will, der muss viel Glück oder viel Geld mitbringen. Am besten wohl aber beides. Die Mieten, die steigen in Deutschland seit Jahren, ja. Nicht nur, aber vor allem in den großen Städten. Berlin ist mittlerweile da ein besonderer Problemfall. Laut Statistischem Bundesamt ist die Bevölkerung dort allein zwischen 2011 und 2018 um fast 10% gewachsen. Und der Wohnungsmarkt, der kommt einfach nicht hinterher. Entsprechend deutlich sind die Mieten gestiegen. Und der Andrang bei Wohnungsbesichtigungen, der ist mitunter absurd groß.
Wir machen das jetzt gruppenweise, immer so 20, 30 Personen. Und da oben ist nicht viel zu gucken, aber oben in der Wohnung finden Sie Bewerbungsbögen.
800 Interessenten für zwei günstige Wohnungen, eine sanierte und eine unsanierte. Ines Sademann im rosa Mantel ist mit ihrer Schwester Anke vor Ort. Wie schätzt sie ihre Chancen ein?
1 zu 600.
Aber Sie lachen noch.
Ja, ich lache noch. Ich bin optimistisch.
Eine kleine Chance gibt es. Ich wohne nämlich seit 21 Jahren schräg gegenüber und versuche jetzt meine Kontakte spielen zu lassen.
Auch Bülent Bingöl sucht schon lange eine Wohnung, ist bei der Massenbesichtigung ebenfalls dabei.
Ich würde die Wohnung sofort nehmen. Ja.
Welche Chance rechnen Sie sich aus?
Minimal.
Eine Woche später. Die Wohnungen sind vergeben und Ines Sademann ist leer ausgegangen. Sie ist trotzdem noch mal vor Ort. Die Französin Chloé hat die sanierte Wohnung ergattert.
Ich fühle mich wahnsinnig glücklich. Ich hätte nie gedacht, ich würde die Wohnung bekommen. Also anderthalb Monaten habe ich 10 bis 15 Besichtigungen pro Woche gemacht. Und das nimmt extrem viel Zeit. Das ist sehr erschöpfend.
Warum haben Sie sie ausgewählt?
Die Dame war sehr schnell mit ihrer Bewerbung. Und es war eine ausgesprochen höfliche Bewerbung gewesen.
570 Euro warm für 54 Quadratmeter. Chloé arbeitet in Berlin im Gesundheitsbereich, kann das gut stemmen. 470 Euro kostet die unsanierte Wohnung. Und Bülent Bingöl hat es doch geschafft, konnte den Vertrag schon unterschreiben. Vor allem, weil er gelernter Maler ist.
Wenn wir die Wohnung sanieren über eine Fachfirma, dann geben wir sehr wahrscheinlich 20.000, 25.000 Euro aus. Und das macht man nicht mehr bei den Mietendeckeln. Und Herr Klingwill kann das für sich prima alleine machen. Er ist Handwerker und handwerklich begabt und wir haben uns mit ihm geeinigt.
Ich bin richtig gut vereinigt. Ja, bin auch sehr, sehr, sehr lange mal hier. Und ja, immer noch ein bisschen sprachlos, ja, vor Freude.
Mangelwirtschaft und ihre Folgen. Ines Sademann muss weitersuchen. Ihre Hoffnung, bis Weihnachten will sie eine Wohnung finden.
Daumen drücken. Sie haben gekämpft, aber am Ende gab es für die deutsche Handballnationalmannschaft der Frauen bei der WM in Japan die erste Niederlage. Im vierten Spiel der Vorrunde gegen Welt- und Europameister Frankreich stand es am Ende 25 zu 27. Die gute Nachricht ist aber, für die Hauptrunde ist die DHB-Auswahl sowieso schon qualifiziert.
Bislang hatte die deutsche Mannschaft den Dreh raus bei dieser WM. Ein weiterer Sieg heute gegen Welt- und Europameister Frankreich und Deutschland hätte bereits 2 Punkte für die Hauptrunde sicher. Aber Deutschlands Motor stockt etwas zu Beginn des Spiels. Frankreichs Angriffe wirken flüssiger, gehen leichter von der Hand. Nach 13 Minuten führt einer der großen Titelfavoriten mit 4 Toren. Deutschland aber kämpft sich rein und ran. Julia Binke mit dem 8:10, 2 Tore der Rückstand auch zur Pause. Mit einem 12:14 werden die Seiten gewechselt. Und im zweiten Abschnitt geht's gut weiter. Chance zum Ausgleich für Schulze, aber die aktuell beste Torfrau der Welt hat was gegen einen Einschlag. Deutschland spielt daraufhin fahrig und Frankreich zieht davon, 15 Minuten vor Schluss auf 5 Tore. Deutschland aber kämpft sich noch einmal zurück. Und wie? Präzise Würfe finden dann doch in Reihe das Ziel und eine Minute vor Schluss schnuppert das deutsche Team am Ausgleich. Gibt's noch eine letzte Angriffschance? Fast. Frankreich im Nachfassen gedankenschneller. Das 25:27 ist unaufholbar und Deutschland verliert erstmals bei dieser WM.
In Hamburg, da war der halbe Fernsehturm heute Morgen vom Nebel verschluckt. Noch viel mehr Novembersuppe gab es heute hier über Kronberg im Taunus. Sie sehen es vielleicht, das, was hier gerade noch so rausguckt aus dem Nebel, das ist die Skyline von Frankfurt am Main. Auch morgen wird es wohl wieder neblig über Deutschland. Hier sind unsere Wetteraussichten.
Im äußersten Norden ist es heute Nacht noch stark bewölkt, aber trocken, sonst teils klar, teils neblig. Am Tag erwartet uns weiterhin eine Mischung aus Nebel und Sonnenschein. Im Nordwesten ziehen später allerdings Wolken auf, die auch ein paar Tropfen bringen können. Am Tag im Dauernebel Werte um den Gefrierpunkt, in den Alpen bei Föhn dagegen zweistellige Werte. In der Nacht zum Freitag verbreitet frostig, im Norden immerhin 1 bis 3, in Nordfriesland bis 7 Grad plus.
Das war der Nachrichtentag hier bei uns im Nachtmagazin. Michael Pawelitz bringt Sie gegen 1.50 Uhr in der nächsten Tagesschau nochmal auf den neuesten Stand, wenn Sie mögen. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.